Ich möchte mit drei Szenen aus meinem Leben, die in jüngster Vergangenheit passiert sind, euch etwas erzählen. Szene 1. Ich war in der Stadt einkaufen, fröhlich fahre ich auf meinem Fahrrad und will den Bus, der vor mir fährt, überholen. Es ist zweispurig, also ich mache nichts Illegales. Und plötzlich hupt es hinter mir und ich erschrecke. Und ich schaue zurück und der Typ hat eigentlich nicht wegen mir gehupt, sondern wegen jemand anderem. Aber ich bin so erschrocken, ich erhebe so meine Faust und rufe ihm etwas entgegen. Bin richtig genervt, aufgewühlt und dann fahre ich neben dem Bus vorbei und denke, ui, wenn jetzt jemand aus der FWG dort drin sitzt. Oder wenn irgendein Schüler oder eine Schülerin dort drin sitzt. Und dann kommt die Person hier in die Predigt und dann sieht sie mich so im Verkehr und dann hier vorne auf der Kanzel. Ich habe mich richtig geschämt und es tat mir leid. Etwa eine Woche später, ich warte auf dem Fahrrad an der Ampel. Sie schaltet auf grün und ich biege links ab und plötzlich zischt so ein Motorrad an mir vorbei, sehr nahe und hupt. Und ich bin wieder total erschrocken. Ich habe wirklich nichts falsch gemacht. Also er war einfach wahrscheinlich im Stress. Und dann erhebe ich wieder meine Faust und rufe ihm irgendwie Idiot entgegen. Und denke wieder, ui, was ist, wenn jetzt das jemand gesehen hat? Oder was ist, wenn das ein Schüler von mir gewesen ist? Wir kamen gerade von der Schule. Genau. Dann die dritte Szene. Ich weiß jetzt nicht, ob ich die auch noch erzählen soll. Ich sitze im Lehrerzimmer und wir sprechen über die letzte Schulung. Und dann wird plötzlich negativ darüber gesprochen. Und ja, sie war wirklich langweilig und nicht sehr hilfreich, auch aus meiner Sicht. Aber ich habe damals gesagt, ich will nicht negativ reden. Und wenn sie mich negativ reden hören, dann sollen sie mir das sagen und mich korrigieren, habe ich meinen Arbeitskolleginnen und Kollegen gesagt. Und doch habe ich plötzlich begonnen, auch negativ zu reden und ihnen zuzustimmen. Ja, es war langweilig. Ja, das war für nichts. Und wieder Steuergeld für nichts. Genau, ich merke, manchmal tut es mir einfach. Und das soll jetzt keine Ausrede sein. Die Bibel sagt, das ist Sünde, Groll, Zorn, Wut ist nicht gut, das ist negativ. Aber ich möchte euch heute Morgen ermutigen, denn ich denke, uns allen geht es manchmal so, dass wir irgendetwas erleben und wir sind aufgewühlt und es tut uns so, wie wir eigentlich nicht wollen. Das Gute, das wir wollen, tun wir nicht und das Schlechte, das wir nicht wollen, das tun wir plötzlich. Und spannend ist, dass uns die Bibel genau das auch mitteilt. In Römer 7, wir sind in der Römerbriefreihe, in Römer 7 ab Vers 14 schildert uns Paulus eine Situation, in der er sich befindet, wo er ja ehrlich ist und uns mitteilt, manchmal tue ich Dinge, die ich nicht will und manchmal tue ich die Dinge nicht, die ich eigentlich tun sollte. Das soll uns ermutigen, weil letztendlich dürfen wir uns auf denjenigen verlassen, auf Jesus Christus, der immer das Richtige tut und der nie etwas Falsches tat. Und sein vollkommenes Leben, seine Gerechtigkeit darf uns gehören. Und so wollen wir gemeinsam Römer 7, Vers 14 bis 20 anschauen. Römer 7, Vers 14 bis 20. Denn wir wissen, dass das Gesetz geistlich ist, ich aber bin fleischlich unter der Sünde verkauft. Denn was ich vollbringe, billige ich nicht. Denn ich tue nicht, was ich will, sondern was ich hasse, das übe ich aus. Wenn ich aber das tue, was ich nicht will, so stimme ich dem Gesetz zu, dass es gut ist. Jetzt aber vollbringe nicht mehr ich dasselbe, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Denn ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Das Wollen ist zwar bei mir vorhanden, aber das Vollbringen des Guten gelingt mir nicht. Denn ich tue nicht das Gute, das ich will, sondern das Böse, das ich nicht will, das verübe ich. Wenn ich aber das tue, was ich nicht will, so verbringe nicht mehr ich es, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Dieser Abschnitt gehört gemäß Kommentaren, die ich gelesen habe, zu den schwierigsten in der Bibel, das richtig auszulegen, weil es gibt grundsätzlich zwei Meinungen. Die einen sagen, das spricht der ungläubige Paulus, und andere sagen, das spricht der gläubige Paulus. Das ist der erste Punkt, den ich genauer anschauen möchte. Ist hier der ungläubige Paulus am Reden oder der gläubige Paulus? Warum könnte man meinen, dass es eine ungläubige Person ist, der ungläubige Paulus? In Vers 14 heißt es, das Gesetz ist geistlich, ich aber bin fleischlich unter der Sünde verkauft. Und so sagen einige, wenn man fleischlich ist, dann ist man nicht Christ. Und unter der Sünde verkauft zu sein, das kann nicht eine gläubige Person sein. Oder in Vers 17 sagt Paulus, die Sünde, die in mir wohnt. Also eine gläubige Person, in der wohnt doch keine Sünde mehr. Also das muss eine ungläubige Person sein. Oder in Vers 18, ich möchte das Gute tun, aber ich schaffe es nicht. Aber man hat doch den Heiligen Geist, also sollte man doch das Gute tun können. Das sind so Begründungen, die durchwegs Sinn ergeben, die nicht einfach falsch sind, wo man meinen könnte, okay, das ist vielleicht eine gesetzliche Person, die da spricht, die aber noch nicht gläubig ist. Aber dann habe ich weiter Kommentare gelesen, Predigten gehört und stelle fest, dass eine Mehrheit sagt, nein, das ist eine gläubige Person. Bereits Augustinus im 4. Jahrhundert, Tim Keller, der vor kurzem gestorben ist, ein bekannter Prediger. Alle Reformatoren, die Puritaner, alle sagen, das ist eine gläubige Person. Und so möchte ich mal 5 Gründe aufzeigen, die ich hier in diesen Versen sehe, warum das eine gläubige Person sein kann. Der erste Punkt ist, ganz einfach, Paulus spricht hier in der ersten Person Singular. Er sagt ich, die Ich-Form. Und wenn ich meine, ich sage, dann meine ich meistens auch ich als Person. Und Paulus ist da, wenn er den Römerbrief schreibt, ganz sicher gläubig. Ein zweiter Grund ist, wenn man Vers 14 genauer liest, und da hilft es, wenn man ein bisschen Griechisch kann, heißt es nicht, ich bin im Fleisch, quasi ich bin in meiner alten Natur drin, sondern ich bin fleischlich, ich bin aus Fleisch. Und das gilt auch für eine gläubige Person. Wenn eine Wiedergeburt, eine Bekehrung passiert, kommt der Heilige Geist, man wird erneuert und doch ist man noch in diesem alten Leib drin. Und ich denke, das stimmt ihr mir alle zu, niemand von uns, auch wenn wir seit Jahren Jesus nachfolgen, sind einfach perfekt und machen keine Sünde mehr. Und von daher kann das durchaus auch eine gläubige Person sagen, ich bin fleischlich, ich bin noch im Fleisch. Und ich bin, die Sünde ist immer noch eine Macht, die ich erlebe. Es fühlt sich an, als ob ich unter der Sünde wie verkauft bin. Ich bin wie ein Sklave der Sünde. Aber wichtig, die Sünde ist nicht mehr Herr über mich. Ich bin eine neue Person. Das wäre der zweite Grund. Vers 18 geht in das hinein. Da sagt Paulus, denn ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, nicht grundsätzlich in mir, sondern in meinem fleischlichen Teil, nichts Gutes wohnt. Also ich bin durchwegs noch fähig zu sündigen. Mein Körper, auch nach der Bekehrung, ist immer noch derselbe. Er altert, er ist schwach. Ich bin zum Sündigen fähig, auch als wiedergeborener Christ. Der dritte Grund, warum das ein Christ sein kann, ist in den Versen 7 bis 13, die Predigt haben wir von Benedikt gehört, dort wird in der Vergangenheitsform gesprochen und jetzt hier ab Vers 14 spricht Paulus in der Gegenwartsform, also wie es jetzt ist. Und ein vierter Punkt ist in Vers 18, da sagt Paulus ausdrücklich, ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem fleischlichen Teil quasi, nichts Gutes wohnt. Das Wollen ist zwar bei mir vorhanden, aber das Vollbringen des Guten gelingt mir nicht. Er erkennt, dass er in einem verlorenen Zustand ist und dass er Erlösung braucht. Er erkennt, dass er immer noch fähig ist zu sündigen, obwohl er das nicht will. Und in Vers 22, das wäre dann die nächste Predigt, greife ich ein bisschen vor, das ist die fünfte Begründung. Vers 22 sagt Paulus, ich habe Lust an dem Gesetz Gottes nach dem inneren Menschen. Und das sind also Aussagen, die ein Nichtgläubiger nicht machen kann. In Römer 8, Vers 7 heißt es, denn fleischlich gesinnt sein ist Feindschaft gegen Gott. Also die ungläubige Person ist fleischlich gesinnt und ist verfeindet gegenüber Gott, weil das Fleisch sich dem Gesetz Gottes nicht unterwirft, denn es vermag es auch nicht. Also wenn eine Person sagt, ich möchte wirklich Gott nachfolgen, ich möchte auf ihn hören, ich habe Freude an seinem Gesetz, dann erinnert das uns am Psalm 119, der längste Psalm im Alten Testament, wo der ganze Tanach oder die Tora zelebriert wird, eine Freude ausgesprochen wird und immer wieder gebeten wird, Herr, hilf, dass ich Freude habe. Also das zeigt uns diese jetzt fünf Begründungen, dass da eine gläubige Person am Reden ist. Und dieser Begriff, der gerade in Vers 22 steht, der innere Mensch, diese beiden Begriffe, der innere Mensch, kommt genau so noch zweimal vor, und zwar beide Male für eine gläubige Person. 2. Korinther 4,16, dort heißt es, darum lassen wir uns nicht entmutigen, sondern wenn auch unser äußerer Mensch, also der fleischliche Mensch quasi, zugrunde geht, so wird doch der innere Mensch, hier kommt dieser Begriff, Tag für Tag erneuert. Also wir haben eine fleischliche Seite, wir haben eine erneuerte Seite. Und in Epheser 3,16, der gleiche Ausdruck. In Epheser 3,16 betet Paulus, er sagt, deshalb gehe ich auf die Knie, bete für euch. Und dann heißt es, dass er euch, also dass Gott euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit gebe, durch seinen Geist mit Kraft gestärkt zu werden an dem inneren Menschen. Also auch hier, der innere Mensch wird erneuert und man bittet für den inneren Menschen, dass er erneuert und gestärkt wird. Und das kann und soll uns ermutigen. Manchmal begegne ich Menschen, die sagen mir, heieiei, jetzt habe ich schon wieder diesen Fehler gemacht. Es ist mir schon wieder passiert. Ich möchte doch endlich jetzt mal vorwärts gehen der Heiligung. Man wird plötzlich entmutigt. Und man denkt, man schaut auf andere, hey, die sind doch so vollkommen, denen passiert das nicht mehr. Und wir dürfen ermutigt werden, selbst der große, fromme, tiefgläubige Paulus kennt dieses innere Gespaltensein. Man möchte Gott nachfolgen, man möchte mit ihm unterwegs sein, man möchte Jesus wirklich gehorsam sein. Und manchmal tut man das, was man nicht will. Und manchmal nimmt man sich vor, jetzt vielleicht gerade auf die Evangelisation, ich gehe auf die Straße oder ich gehe zu meinen Nachbarn und ich rede mit ihnen über das Evangelium, ich lade sie ein und plötzlich macht es zack und ich habe wie Angst und Menschenfurcht bricht auf. Wir alle kennen das. Das gehört zum Gläubigsein, dass wir immer noch auf die Nase fahren, dass wir immer noch sündigen. Das ist nicht ein Freipass zum Sündigen, aber es kann uns ermutigen, dass wir noch nicht perfekt sind und dass wir nicht wegen dem quasi aus Gottes Gnade gefallen sind. Weil das ist dann der Gedanke, der sich einschleicht. Heieiei, immer wieder merke ich, dass ich Sünde habe. Jeden Tag muss ich bitten und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben anderen. Bitte vergib mir. Wie lange muss ich das noch beten? Ich kann Ihnen sagen, bis zu deinem letzten Atemzug. Du wirst niemals einen Tag ins Bett legen können und sagen, jetzt, ab heute ist alles gelungen, ich bin perfekt. Und es ist spannend zu sehen, dass die theologische Linie, die sagt, dass hier ein Ungläubiger spricht, dass die, man sagt, zu der arminianischen, pelagianischen Linie gehört. Das sind, Pelagius war so ein Gegner von Augustinus, weil Pelagius hat gesagt, du kannst aus eigener Kraft, mit eigenen guten Werken kannst du dein Heil verdienen. Und Augustinus sagt, nein, es ist reine Gnade. Und so kann man das besser nachvollziehen, dass wenn man sagt, ich kann das selber, dass man da hier von einem Ungläubigen spricht, weil der Gläubige, der kann eben Nein zur Sünde sagen. Der sündigt mit der Zeit vielleicht gar nicht mehr. Und das ist dann auch eine Linie bei den Wesleyanern, die weitergeht. Und ich kenne Leute, die sagen, ich bin nicht mehr fähig zu sündigen. Und das finde ich dann immer spannend und denke, also mit dem Hochmut ist vielleicht noch nicht ganz vorbei. Und deswegen ist es ganz etwas Wichtiges. Ich kenne auch ganz gute Leute, die sagen, dass der Ungläubige am Sprechen und es gibt Begründungen, aber ich würde sagen, dass eine gläubige Person, die hier spricht. Mein zweiter Punkt, der alte und der neue Paulus oder das alte und das neue Ich, wie sieht das jetzt genau aus? Was können wir von diesem Text hier lernen? Ich denke, 2. Korinther 4,16, diese Stelle, die ich vorher gelesen habe, kann uns sehr ermutigen. Darum lassen wir uns nicht entmutigen, sondern wenn auch unser äußerer Mensch zugrunde geht, so wird doch der innere Mensch Tag für Tag erneuert. Also die Gefahr, die wir haben, ist, dass wir entmutigt werden. Wir machen Fehler, wir fallen auf die Nase, wir sündigen, das ist nicht richtig, das ist klar. Aber dann merken wir, hei, 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 wie oft mache ich das noch? Wieso passiert mir das immer noch? Und dann können wir entmutigt werden. Und der Text zeigt uns auf, nein, sei nicht entmutigt. Auch wenn der äußere Mensch zugrunde geht, der innere wird erneuert. Und in Römer 6, Vers 11 haben wir ausdrücklich einen Befehl. Der erste Befehl im Römerbrief nach 6 Kapiteln und 10 Versen. Jetzt kommt der 11. Vers und dort wird uns gesagt, dass wir uns selbst für die Sünde tot halten sollen, aber für Gott leben sollen. Römer 6, Vers 11. Haltet ihr auch euch selbst dafür, dass ihr für die Sünde tot seid, aber für Gott lebt in Christus Jesus, unserem Herrn. Dieser Befehl würde keinen Sinn machen, wenn ein Christ schon vollkommen wäre. Dann müsste man nicht mehr sagen, pass auf von der Sünde und schau, dass du Jesus nachfolgst. Aber wir haben immer noch diesen Teil in uns, der alte Mensch, der manchmal ein bisschen aufbricht und wir sündigen. In Kapitel 6 und auch am Anfang von Kapitel 7 im Römerbrief zeigt uns Paulus auf, wer wir sind unter dem Gesetz und dass wir das Gesetz nötig haben, das uns aufzeigt, dass wir Sünder sind und dass wir Erlösung brauchen. Es geht Paulus immer darum, aufzuzeigen, schau, warum brauchst du einen Arzt, weil du krank bist. Und wir sollen uns aber nicht einfach in diesem Zustand des Krankseins drin sein lassen, bleiben, sondern wir sollen zum Arzt gehen, zu Jesus gehen. Und deswegen wird es uns im Kapitel 6 und 7 aufgezeigt, schau, das ist der Zustand, in dem der alte Mensch sich befindet. Du brauchst Erlösung, du brauchst Vergebung. Und jetzt, ab diesem Abschnitt hier, zeigt Paulus, dass auch eine gläubige Person nicht mehr unter der Macht der Sünde steht, aber dass er in einer Spannung drin ist, dass ein Kampf begonnen hat, das auch eine ungläubige Person nicht wirklich kennt. Satan geht volle Pulle auf die Christen zu und möchte ihr Leben möglichst schwierig bereiten. In Kapitel 8 dann geht es um den Sieg in Jesus Christus. Das wird ein wunderbares Kapitel. Das Schöne ist aber hier zu sehen, in Vers 18, in Vers 19 oder auch in Vers 22, dass Paulus sagt, ich möchte dem Gesetz folgen. Ich möchte das Gute tun. Ich möchte Jesus nachfolgen. Ich möchte gehorsam sein gegenüber Gott. Und das dürfen wir, das können wir dank Jesus Christus. Dass Paulus eine neue Kreatur ist, ein neuer Mensch ist, ist, weil Jesus Christus ihm vergeben hat. Weil Jesus Christus am Kreuz gestorben ist, nach 3 Tagen auferstanden ist und die Sünde, die Macht der Sünde, den Tod, alles besiegt hat. Und jetzt dürfen wir in diesem Sieg leben. Das heißt nicht, dass wir plötzlich einfach nur erfolgreich und siegreich sein werden, sondern es ist immer Jesus Christus, der unser Sieger, unser Erlöser, unser barmherziger Herr und Retter ist. Es wird nie uns gelingen, siegreich zu sein. Wir dürfen aber aus der Gnade und aus dem Sieg von Jesus Christus leben. Jesus Christus kennt auch diesen inneren Kampf, den wir manchmal erleben. In Hebräer 4, Vers 15 heißt es, denn wir haben nicht einen Hohepriester, der nicht mitleiden mit unserer Schwachheit, sondern der versucht worden ist in allem wie wir, doch ohne Sünde. Also wir haben in Jesus Christus einen Erlöser, einen Retter, der dich und mich versteht, der dich durch und durch kennt und der dich trotzdem liebt, der dich erlöst hat, der dich erneuert hat. Und jetzt darfst du in seinen wunderbaren Armen darfst du das Christenleben leben. Und er versteht dich, er kennt auch deine Schwachheit und diese Schwachheit bleibt ein Leben lang. Natürlich dürfen wir wachsen im Glauben, wir dürfen in der Heiligung wachsen, aber wir werden nie auf dieser Welt vollkommen sein. Und deswegen sollen wir immer wieder auf Jesus schauen. Deswegen wird das Evangelium immer wieder gepredigt. Deswegen sagt es uns Matthias an jeder Sitzung, bei jedem Telefongespräch und jedes Mal, wenn man mit ihm zusammensitzt, schau auf Christus, predige das Evangelium, weil wir dort Vergebung, Gnade und Hoffnung haben. Es ist spannend zu sehen, dass der Heidelberger Katechismus, ein Katechismus, der rund 460 Jahre alt ist, dass er in der Frage 114 und 115 genau diese Thematik aufgreift. Und zwar, man ist so gegen Ende des Heidelberger Katechismus, da werden die 10 Gebote erklärt, wie die umzusetzen sind. Und dann wird am Schluss gefragt, Frage 114, können aber die zu Gott Bekehrten diese Gebote vollkommen halten? Also können Christen, diejenigen, die Gott erneuert hat, ein neues Herz gegeben hat, können sie diese Gebote vollkommen halten? Und die Antwort ist nein, sondern es kommen auch die frömmsten Menschen in diesem Leben über einen geringen Anfang dieses Gehorsams nicht hinaus. Schon eine spannende Aussage. Auch die frömmsten Menschen, könnte man an Luther denken, an verschiedene Personen denken, Armin Maulhofer denken, Personen, die wir kennen, unsere Eltern, unsere Großeltern, Leute, die wir hochachten und die wirklich ein gutes, gläubiges Leben geführt haben. Und auch die frömmsten Menschen können in diesem Leben über einen geringen Anfang dieses Gehorsams nicht hinauskommen. Wohl aber beginnen sie mit fester Absicht, nach allen Geboten Gottes zu leben. Also der Wunsch ist da, man möchte die Gebote einhalten, man hat eine Liebe für Jesus, man möchte ihn ehren, man möchte gegen außen auch zeigen, ich habe Freude an Jesus, in Jesus ist Frieden und Erlösung, er ist mein Herr, ich gehorche ihm. Aber so wirklich vollkommen sein, das gelingt uns nicht. Gott sei Dank ist Jesus vollkommen. Und ist seine Vollkommenheit und seine Gerechtigkeit und seine Gnade, die uns vollkommen spricht. Frage 115 im Heidelberger Katechismus. Warum lässt uns Gott denn die 10 Gebote so eindringlich predigen, wenn sie doch in diesem Leben niemand halten kann? Die Antwort: Erstens sollen wir unser ganzes Leben lang unsere sündige Art je länger, je mehr erkennen und umso begieriger Vergebung der Sünden und Gerechtigkeit in Christus suchen. Also wir sollen nicht uns einfach als Sünder sehen und sagen, ich bin jetzt halt einfach so, ich kann nichts machen, sondern wir sollen verstehen, ich selber schaffe es nicht, ich fliehe immer und immer und immer wieder gehe ich zu Jesus. Und er ist der, der mich gerecht spricht, der mich vor dem Vater vertritt, der mich lieb hat, der für mich gestorben ist und auferstanden ist. Also dieses Hin- und Hergerissensein soll uns nicht entmutigen, sondern es soll uns ermutigen, zu Jesus zu kommen, zu ihm zu gehen. Die größte Gefahr, in der wir stehen, ist, dass wir auf uns selber schauen und meinen, wir können es selber. Und irgendwo hat Gott das in seiner Souveränität so gemacht, dass wir, auch wenn wir uns bekehren, nicht vollkommen sind, noch nicht vollkommen sind. Dass wir immer noch mit Sünde zu kämpfen haben, dass wir nicht von ihm weglaufen, dass wir nicht plötzlich überheblich werden und meinen, wir schaffen es selber. Frage 115, die zweite Antwort ist: Zweitens sollen wir unaufhörlich uns bemühen und Gott um die Gnade des Heiligen Geistes bitten, dass wir je länger, je mehr zum Ebenbild Gottes erneuert werden, bis wir nach diesem Leben das Ziel der Vollkommenheit erreichen. Das zeigt uns, wir brauchen auch einander. Wir brauchen Hilfe, wir brauchen Ermutigung voneinander. Wir wollen nicht entmutigt sein, wir wollen nicht in der Sünde bleiben, sondern wir wollen auf Jesus schauen. Er gibt Vergebung und gibt uns Kraft, vorwärts zu gehen. Kommen wir zu meinem dritten Punkt. Gib nicht auf. Da habe ich drei Ermutigungen. In Vers 18 heißt es: Denn ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Das Wollen ist zwar bei mir vorhanden, aber das Vollbringen des Guten gelingt mir nicht. Und Vers 19, denn ich tue nicht das Gute, das ich will, sondern das Böse, das ich nicht will, das verübe ich. Also Paulus kennt das, er weiß, was die Gebote Gottes sind. Er weiß, was Jesus will, er hat Jesus erlebt, er hat Jesus erfahren. Er ist wiedergeboren und er stellt fest, manchmal passiert das mir, dass ich einfach nicht das tue, was ich eigentlich möchte. Wir sollen nicht aufgeben. Wir sollen nicht aufgeben. Genau das kann ich jedenfalls immer wieder auch sagen. Und ich denke, auch einige von euch kennen das auch. Man sagt, ich möchte doch Jesus nachfolgen. Ich möchte nicht immer auf die Nase fallen. Wir sollen uns gegenseitig ermutigen. Und meine erste Ermutigung ist, habe realistische Erwartungen dir und anderen gegenüber. Habe realistische Erwartungen. Der Text zeigt uns hier, dass Christen eben immer noch Fehler machen können, sich versündigen können. Das heißt, nicht nur ich, auch andere. Und deswegen realistische Erwartungen zu haben, denke nicht, dass wenn jemand regelmäßig in die Gemeinde geht oder sehr fromm spricht oder eine Aufgabe in der Gemeinde hat, dass diese Person einfach vollkommen ist. Manchmal ist man mit Personen, die irgendeine Funktion haben, eine Aufgabe haben, wo man denkt, die Person, die versteht den Glauben, fast ein bisschen härter, wenn die Person einen wie enttäuscht. Und Personen können eben einander enttäuschen. Auch die frommsten Personen können andere enttäuschen. Habe also nicht die Erwartung an andere, dass die Person perfekt ist. Und habe auch nicht gleichzeitig die Erwartung an dir, dass du jetzt alles perfekt machen kannst. Es ist wieder dieses Ich oder das Menschenzentriert. Wir wollen es immer aus eigener Kraft machen. Ja, wir sollen uns anstrengen. Ja, wir sollen Nein zur Sünde sagen, ganz klar. Es ist nicht ein Freipass hier in den Versen 14 und folgende, dass Paulus sagt, ja, dann lebe einfach so weiter. Das meint er nicht. Aber dass wir diese Spannung verstehen, kennen und zu Jesus gehen und sagen, Herr, hilf du mir und hilf meinem Bruder, hilf meiner Schwester. Wenn wir offen sind miteinander, wenn wir sagen können, dass wir manchmal Schwierigkeiten haben, dass es uns nicht gelingt, das macht uns nicht schwach, sondern das verbindet uns. Das macht uns demütig. Es verbindet. Plötzlich ist man auf Augenhöhe miteinander. Plötzlich stellt man fest, Person X, Person Y, die kennt das auch, der kennt das auch. Kommen wir gehen gemeinsam vor Gott. Wir wollen nicht verzweifeln. Wir wollen realistische Erwartungen haben, uns und anderen gegenüber. Und das Allerrealistischste und das Allerklarste in dieser Situation ist immer, dass Jesus absolut vollkommen heilig, gerecht und gnädig ist. Und dass wenn jemand in Christus ist, dass Person X, Person Y, Bruder X, Schwester Y, dass auch sie in Jesu Augen vollkommen gerecht und heilig ist. Selbst mit Sünden, die man manchmal begehrt oder tut. Wir sollen nicht Sünde tolerieren, aber auch nicht, dass man an der eigenen Schwachheit verzweifelt. Tim Keller, er sagt in einem Kommentar zu Römer 7, diese Passage tröstet uns sehr. Es ist typisch, wenn wir mit der Sünde kämpfen, zu denken, dass wir schreckliche Menschen oder sehr böse oder unreif sein müssen, um solche Kämpfe zu haben. Aber Römer 7 ermutigt uns, dass Versuchung und Konflikt mit der Sünde, sogar einige Rückfälle in die Sünde, damit vereinbar sind, ein wachsender Christ zu sein, wachsender Christ zu sein. Also, ganz wichtig, hört mich nicht sagen, ich darf einfach mit meiner Sünde das locker nehmen und es macht nichts. Das geht nicht. Ich weiß, Matthias wird diese Predigt hören, nachhören und zu Recht würde ich mich kritisieren. Das möchte ich nicht sagen. Aber was der Text sagt ist, bitte verzweifle nicht, lass dich nicht entmutigen, auch wenn du zum 100., 200. Mal wieder dasselbe gemacht hat, denke nicht so, ich kann nicht mehr zu Matthias oder zum Josh oder zum Benedikt gehen. Ich kann nicht mehr zu Person X und Y gehen. Schon wieder im Hauskreis, jetzt den anderen gelingt es und ich bin immer noch am Kämpfen. Denke das nicht. Römer 7 zeigt uns auf, dass auch Christen manchmal lange mit denselben Schwächen zu kämpfen haben. Und ich denke auch, manche Schwächen werden ein Leben lang uns begleiten. Es gibt Christen, die haben ein fröhliches Naturell und denen ist Zorn recht weit weg und andere haben schneller mit Zorn zu kämpfen. Also wir sind da auch unterschiedlich gestrickt. Und diese Passage tröstet und sagt, letztendlich ist es die Gerechtigkeit Christi und nicht meine Gerechtigkeit, die mich in den Himmel bringt. Das Zweite, nicht aufgeben ist, kämpfe fröhlich weiter mit Hilfe der Gemeinde. Wir wollen nicht aufgeben, wir wollen auch nicht einfach das tolerieren, die Sünde, sondern wir wollen einander ermutigen und stärken. Was Paulus hier beschreibt, ist, denke ich, so der Glaubenskampf, den Christen haben. Den Glaubenskampf. Ich denke, dass niemand von uns jetzt irgendwie zu kämpfen hat mit ständig einfach nur Lügen immer. Oder die ganze Zeit am Stehlen. Jeden Tag gehe ich ins Mikro und nehme was. Oder? Ich hoffe jedenfalls nicht. Aber wir alle haben irgendwo mit Hochmut, mit Zorn, mit unterschiedlichen Begierden zu kämpfen. Und die begleiten uns einfach. Und einige Sachen stärker, andere weniger. Und die begleiten uns ein Leben lang. Deswegen gehen wir in die Gemeinde, kommen wir zusammen an einem Sonntagmorgen, gehen wir in die Hauskreise, haben wir Jüngerschaftsbeziehungen, gehen wir ins Gebet und wir kommen zusammen, um einander zu stärken und zu ermutigen. Es geht nicht darum, dass wir einfach nur theologisches Wissen aufnehmen, dass wir das in unser Notizbuch schreiben können, wenn uns jemand fragt, dass wir eine gute Antwort geben können, sondern wir wollen erneuert werden und einander ermutigen und sagen, wir gehen vorwärts. Wir gehen vorwärts. Martin Luther, dieses Zitat habe ich von Josh erhalten, ein ganz tolles, das hier gut dazu passt. Martin Luther, er sagt, deshalb müssen wir in solchen Anfechtungen und Schrecken des Gewissens lernen, uns selbst und das Gesetz zu vergessen. So ganz spannend. Er sagt, wir sind innerlich aufgewühlt, wir haben schon wieder gesündigt, wir sind angefochten. Jetzt müssen wir lernen, was? Uns selbst und das Gesetz zu vergessen, unser altes Leben und alle unsere Werke zu vergessen, die uns nur zur Betrachtung unserer selbst führen. Auch hier, der Text sagt, hey, ich sehe diese Spannung in mir, und Josh wird das nächste oder übernächste Woche auflösen. In Vers 24 heißt es, ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem Leib? Ich danke Gott durch Jesus Christus. Also nicht auf mich schauen, wer wird mich erlösen? Ja, ich selber. Oder die FGB oder irgendein gutes Buch, das ich lese, oder eine Tat, die ich tue. Nein, ich vergesse mich, ich vergesse das Gesetz, ich schaue nicht auf mich, wie Luther hier sagt, sondern, was sagt hier Luther? Wir sollen unsere Augen ganz auf den gekreuzigten Jesus Christus richten und sicher glauben, dass er unsere Gerechtigkeit und unser Leben ist und nicht die Drohungen und Schrecken des Gesetzes, der Sünde und des Todes fürchten oder den Zorn und das Gericht Gottes. Denn Christus, auf den unsere Augen gerichtet sind, in dem wir leben, der auch in uns lebt, ist der Herr und Eroberer des Gesetzes, der Sünde, des Todes und aller Übel, in dem uns absolut sicher der Trost dargelegt und der Sieg gegeben wird. Also wir sollen auf Christus schauen. Er ist unsere Vollkommenheit und unsere Gerechtigkeit. Nicht auf uns schauen, sondern auf Christus schauen. Und das ist dieser Kampf, den wir führen. Und das ist diese Ermutigung, die wir brauchen, die ich hoffentlich heute an dieser Predigt rüberbringen konnte. Schau nicht auf dich, schau nicht auf deine Sünde, schau nicht darauf, dass es dich dass du wiedergefallen bist, wieder, wie Paulus hier sagt, ach, ich schaffe es einfach nicht, sondern letztendlich, ich danke Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Er ist der Erlöser. Er ermutigt dich. Und noch ein letzter, dritter Punkt, etwas ganz Praktisches. Das habe ich von meinem Bruder und seiner Frau gelernt. Und zwar haben sie das mit ihren vier Mädchen begonnen. Sie haben die Früchte des Geistes in Galater 5, 22 auswendig gelernt und haben dann gesagt, den vier Mädchen gefragt, was denkst du, welche dieser Frucht, welche möchtest du besonders gut versuchen umzusetzen und zu lernen? Die Frucht des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Wenn ich jetzt wählen müsste, wären es wahrscheinlich alle 9 bei mir. Aber einfach vielleicht eine Frucht des Geistes nehmen und sagen, Herr, hilf mir, dass ich mit zum Beispiel Freundlichkeit, dass ich dort besser vorwärts komme, dass ich in diesem Bereich wachsen kann. Hilf mir, freundlich zu sein gegenüber den anderen Gemeindemitgliedern, gegenüber meiner Frau oder gegenüber dem Mann oder gegenüber den Kindern, gegenüber den Arbeitskollegen. Wenn ich feststelle, die Freundlichkeit fehlt mir, ich weiß, Römer 7, dass ich das tun soll, aber es gelingt mir nicht. Herr, hilf mir ganz bewusst, dass ich jetzt in der nächsten Zeit diese Freundlichkeit lerne. So ein praktisches Beispiel, das uns helfen soll, in diesem Bereich zu wachsen. Jesus hilft, Jesus ist deine Gerechtigkeit. Verzweifle nicht daran, auch wenn du in der nächsten Zeit, wahrscheinlich schon heute Nachmittag, wieder irgendetwas Sündigen tust. Jesus ist deine Gerechtigkeit, schau auf ihn und geh fröhlich weiter Richtung ewige Herrlichkeit. Ich möchte beten. Jesus, hab Dank für diesen Text, hab Dank für diese Ehrlichkeit, die wir da auch bei Paulus sehen. Ich möchte dich bitten, dass es uns auch ermutigen darf. Herr, du siehst, wie in mir drin ja nichts Gutes wohnt, aber du hast mich und viele, die da sind, erneuert, die dich kennen dürfen. Danke bist du unsere Gerechtigkeit und bist du unsere Vollkommenheit. Ich danke dir, dass du nicht aufgibst, an uns zu arbeiten Und so müssen auch wir nicht aufgeben und verzweifeln. Und ich bitte dich, dass du uns hilfst als Gemeinde, in den Hauskreisen, in der Jungschar, IG, überall, wo wir uns treffen, dass wir uns gegenseitig immer und immer wieder ermutigen, auf dich zu schauen und unsere Hoffnung, unsere Trost in dir zu finden. Danke, Herr, dass du da bist. Danke, dass deine Güte und Gnade hier ist, erhältlich für uns alle. Amen.